Wir hören das. Wir wachen mehrmals pro Nacht auf, wenn die Angriffe besonders stark sind. Während ich da mir Notizen gemacht habe, hat es dreimal laut gekracht. Gerade jetzt höre ich eine Drohne im Hintergrund.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Schreibt uns in die Kommentare, gebt uns ein Like und abonniert den Kanal.
Seit dem koordinierten Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar 2026, heute ungefähr vor 2 Wochen, überschlagen sich die Ereignisse täglich. Khamenei, das politische und religiöse Staatsoberhaupt des Irans, wurde getötet. Israel und die USA haben militärische und sonstige Infrastruktur des Irans bombardiert und zerstört. Und der Iran hat mit Gegenangriffen auf Israel, auf amerikanische Militärstützpunkte und andere Ziele in umliegenden arabischen Ländern reagiert. Damit hat sich der Konflikt, der Iran-Krieg, könnte man sagen, auf die gesamte Region ausgeweitet und auf ökonomischer Ebene, gerade im Zusammenhang mit der Erdöl- und Energieversorgung, hat dieser Konflikt Folgen für die ganze Welt. Zuerst, aber vor allem, ist die lokale Zivilbevölkerung gerade auch im Iran betroffen. Wie sich dieser Konflikt, der laut Aussagen Israels und den USA als eine kurze Intervention gestalten soll, weiterentwickeln sollte und weiterentwickeln wird, ist momentan ungewiss. Wir als Podcast-Team von Glaube und Gesellschaft im Gespräch können keine Berichterstattung im klassischen Sinne zum Krieg machen. Wir überschauen die Situation nicht völlig. Wir haben die Expertise nicht zu diesem Konflikt. Das ist ein wichtiger Hinweis, den wir im Voraus geben wollen. Und das ist auch gar nicht unser Anspruch hier. Trotzdem wollen wir das Thema behandeln. Und zwar dadurch, dass wir jemandem eine Stimme geben, der näher am Geschehen ist. Wir haben keine Kontakte in den Iran selbst, aber wir haben Kontakte zu Daniel Sutter. Er ist Missionar und seit 10 Jahren im Libanon tätig. Und dort erlebt er die Folgen des Konflikts aus nächster Nähe mit, weil der Libanon auch auf eine eigene Art in diesen Krieg verwickelt ist. Und Daniel wird uns einen Eindruck von der Lage des Krieges vor Ort vermitteln können. Dieses Gespräch, das führen wir, das ist Simon Schmidt und ich, Niklas Walder. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ganz zum Anfang, hörst du mich und die Verbindung?
Ja, ich höre euch und richtig schön, hier mit euch zu sein.
Danke vielmals, wirklich, es freut mich sehr, dass das klappt. Vielleicht eine kurze Frage zum Anfang. Kannst du dich kurz vorstellen und sagen, wer bist du und wo bist du gerade?
Ja, ich bin seit 10 Jahren hier mit meiner Familie im Libanon im Einsatz. Wir arbeiten mit der lokalen Kirche in verschiedenen Projekten, in der Ausbildung von jungen Leitern. Wir haben auch schon Projekte im humanitären Bereich hier geleitet. Das hat sich so verändert über die 10 Jahre. Weil sich wirklich alles im Libanon ständig auch verändert. Und ja, ich bin mit meiner Frau und einem Kind gekommen, jetzt sind wir zu fünft und fühlen uns hier zu Hause und haben eine sinnvolle Arbeit, die uns Freude bereitet.
Mega schön zu hören. Jetzt ist der Libanon, eben wie Niklas gerade auch schon gesagt hat, auch in diesen Krieg mitverwickelt worden. Kannst du uns kurz mit reinnehmen, was ist da passiert und was ist auch die Rolle vom Libanon in dem ganzen Konflikt?
Ja, wie ihr schon in der Einleitung gesagt habt, hat der Konflikt ja zwischen Iran und Israel und den USA angefangen. Alles, was aber den Iran betrifft, das betrifft auch den Libanon wegen der Hezbollah, die ja ein Proxy vom Iran ist. Das ist eine Organisation, die der Iran hier finanziert im Libanon, um seine Interessen hier eigentlich indirekt in der Region auch umzusetzen. Und das hat dann angefangen in der Nacht vom 1. März war das, als Khamenei ermordet wurde im Iran, hat dann in der Nacht darauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat in der Nacht darauf die Hezbollah einen Salvo von Raketen über die Grenze geschossen. Und innerhalb von ein paar Stunden hat dann Israel geantwortet mit ihrem Angriff. Und innerhalb von 24 Stunden wurden dann schon 80 verschiedene Ziele im Libanon angegriffen und das ganze Land war eigentlich im Krieg mit eingebunden.
Aber betrifft dieser Krieg dann den Libanon an sich oder bezieht es sich immer auf die Hezbollah?
Ja und ja. Also die Hezbollah, die ist ja nicht in irgendeinem Vakuum oder in einem luftleeren Raum, sondern die ist im Libanon. Der Libanon ist ein kleines Land. Es betrifft schnell alle, was hier geschieht. Aktuell sehen wir das zum Beispiel daran, dass ungefähr 800.000 Menschen vertrieben wurden innerhalb vom Libanon wegen den israelischen Angriffen und wegen auch Evakuationsdrohungen, die von der israelischen Armee gemacht werden, wo der Zivilbevölkerung gesagt wird, wenn ihr euch in diesen Quartieren oder in diesen Städten aufhaltet, dann können wir für euer Leben nicht garantieren. Also rettet euer Leben und geht woanders hin. Und die Gebiete, die da eigentlich bedroht werden oder da angesprochen werden, das ist zum Teil der Süden des Landes. Und wenn ich sage der Süden, dann ist das ungefähr ein Viertel von der ganzen Fläche vom Libanon, die das betrifft. Und dann natürlich der Süden, die südlichen Vororte Beirut, die man allgemein Dahye nennt, wo die Hezbollah ihre Haupt quasi Stützpunkte haben. Die sind ja mitten in der Zivilbevölkerung dort. Das heißt, es betrifft eigentlich ganz viele Leute, wenn jeder sechste, siebte Mensch im Land binnenvertrieben ist. Und dazu kommt natürlich, dass Krieg uns alle betrifft. Wir hören 24 Stunden pro Tag Drohnen. Wir hören Kampfjets, die übers Land düsen. Wenn man nicht gerade im Norden oder in den Bergen wohnt, dann hört man die Explosionen von den Luftangriffen oder sieht den Rauch, auch wenn es einem nicht direkt selber trifft.
Vielleicht hier gerade als Anschlussfrage, wir haben das noch nicht gesagt, aber du lebst mit deiner Familie in Beirut, also in der Stadt, in der Hauptstadt. Kannst du vielleicht, du hast es jetzt ein bisschen schon angetönt, ein bisschen erklären, wie fühlt sich das an? So nahe, also euer Quartier ist nicht direkt betroffen, es wird nicht bombardiert, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es kein Hisbollah-Quartier ist. Aber diese Quartiere oder diese Stadtteile sind nicht so, so weit weg. Das ist omnipräsent.
Ja, wir sind an einem Vorort von Beirut, nicht im Süden, sondern mehr, ich glaube, das wäre östlich. meine Geografiekenntnisse sind nicht die besten. Aber dort, wo es am heftigsten eigentlich geht, das ist ungefähr 4 bis 3, aber meistens so 4 bis 5 Kilometer von uns entfernt. Das heißt, wir spüren das selber nicht, aber wir hören das. Wir wachen mehrmals pro Nacht auf, wenn die Angriffe besonders stark sind. Ich habe vorhin mir Zeit genommen, um das mir ein paar Gedanken aufzuschreiben vor dem Gespräch. Und während ich da mir Notizen gemacht habe, hat es 3-mal laut gekracht. Gerade jetzt höre ich eine Drohne im Hintergrund. Und das betrifft uns, die nicht so weit weg wohnen und das ganze Land, dass man nicht schlafen kann, dass man innerlich angespannt ist, dass Schulen zugehen, dass die Arbeit, der Verkehr zum Teil nicht möglich ist, dass die Preise in die Höhe gehen, wenn Leute so Panik einkaufen und sich Vorräte ansammeln. Und das sind natürlich Arten, die eben eine ganze Bevölkerung, die Wirtschaft auch und die Gesundheit auch der ganzen Bevölkerung betrifft, ob man Hezbollah ist oder nicht Hezbollah. Und dazu kommt noch als letztes, dass zwar die Quartiere, in denen die Hezbollah vor allem präsent ist, angegriffen werden, aber die israelische Armee verfolgt auch einzelne Hezbollah-Mitglieder, die sich in andere Teile des Landes flüchten. Und die bringen dann quasi die Zielscheibe auf ihrem Rücken mit sich, wenn sie sich in ein anderes Gebiet des Landes flüchten. Und die Zufluchtsorte sind natürlich die christlichen Quartiere und die christlichen Dörfer. Und das sorgt für Spannungen innerhalb der libanesischen Bevölkerung, wenn die Orte, die Binnenvertriebene aufnehmen sollen, wissen, dass mit den Flüchtlingen auch eine potenzielle Gefahr mit ihnen mitkommt.
Also das, was die Menschen gerade im Libanon beschäftigt, ja, durchzieht eigentlich fast alle Lebensbereiche, oder? Nach dem, was du jetzt gesagt hast. Es geht um den ganz normalen Alltag von Arbeit und Schule, Familie, Einkaufen, aber auch Wirtschaft generell. Was kann ich mir noch leisten? Woran investiert man? Politik, Krieg, aber auch Religion spielt eine Rolle. Klingt auf jeden Fall ja, irgendwie lebensverändert. Wie lebt man in dieser Situation? Wie kannst du deinen Tag planen oder dein Umfeld?
Ich bin Schweizer, das heißt, ich plane instinktiv. Aber ich bin auch libanesisch geworden im Sinn, dass ich halt total spontan sein muss und am selben Tag noch sehen kann, ob ich ein Meeting wahrnehmen kann, das ich geplant habe, oder ob ich umdisponieren muss, ob ich etwas verschieben muss. Und da ist auch großes Verständnis untereinander da in der Bevölkerung, dass man weiß, alles ist jetzt anders. Vielleicht klappt das nicht, was man gemacht hat. Genau. Und grundsätzlich haben wir natürlich unseren Radius verkleinern müssen. Wir sind mehr zu Hause als normalerweise. Es gibt gewisse Projekte, die wir nicht durchführen können. Unsere Kirche, über die wir arbeiten, ist gerade an einem Grenzquartier, das an die Hezbollah-Quartiere angrenzt. Und es ist zwar selber in einem christlichen Quartier, aber das wird jetzt in den letzten Warnungen von der israelischen Armee immer mit einbezogen in die Warnungen, dass man das auch räumen soll, dass man sich da auch nicht aufenthalten soll, dass man sich dort auch nicht aufhalten soll. Und das macht gewisse Sachen schwierig. Mhm. Gewisse Projekte, die jetzt einfach warten. Und die suchen wir natürlich momentan, umzuplanen, um zu sehen, wo wir konkret Menschen dienen können, Menschen helfen können, die jetzt in Not sind, durch was gerade geschieht.
Im Libanon kam es ja bereits 2024 zu Angriffen durch Israel, Raketenbeschuss und auch Einsatz von Bodentruppen. Was ist jetzt in diesem Fall, also ist das anders jetzt in diesem Fall, wie das auch wahrgenommen wird in der libanesischen Bevölkerung? Oder was ist anders?
Was jetzt vielleicht überraschend klingt, ist, dass aus der libanesischen Sicht, das nicht wirklich zwei verschiedene Konflikte sind, sondern ein und derselbe. Mhm. Im 2024 hatte das ja angefangen, als die Hezbollah eine Support Front, wie sie es genannt haben, eröffnet hat, indem sie eigentlich die Palästinenser entlasten wollten durch einen Angriff, durch eine neue Front im Norden Israels. Dann hat Israel natürlich zurückgeschlagen. Und 15 Monate lang hat dieser Konflikt gedauert. Mehr als 3.500 Libanesen sind gestorben in dieser Zeit. Dann gab es einen Waffenstillstand. Was aber vielleicht im Westen viele nicht wissen, ist, dass während diesem Waffenstillstand der Israel weiter Angriffe verübt hat auf libanesischem Boden, und zwar mehrmals pro Woche, wenn nicht fast täglich. Also fast täglich hat Israel während dem Waffenstillstand im Libanon Ziele angegriffen und Menschen sind ins Leben gekommen. Und die israelische Armee ist trotz ihren Versprechen zum Waffenstillstand während dieser Zeit nicht abgezogen aus dem Libanon. Also die Bodentruppen sind an 5 verschiedenen Stützpunkten im Land geblieben seit 2024. Mhm. Was jetzt passiert ist, wir können es als einen neuen Konflikt betrachten, weil er sich vergrößert hat. Ein großer Unterschied ist natürlich, dass das jetzt ein internationaler, regionaler Konflikt ist mit verschiedenen Playern, die eine Rolle spielen, die eigentlich die ganze Region, wie vorher erwähnt hat, eigentlich betrifft. Das ist neu. Was auch neu ist, ist die Intensität. Es werden mehr Ziele angegriffen als 2024 und 2025. Es gibt weniger Pause oder Abstände zwischen den Angriffen. Und von den 5 Stützpunkten, die israelische Armee damals erobert hat und nicht preisgegeben hat, die sind inzwischen auf 18 verschiedene Stützpunkte oder Dörfer oder Gebiete, die Israel kontrolliert, eigentlich ausgeweitet worden. Und die Intensität ist auch größer im Sinn von eben den geografischen Raum, der jetzt betroffen ist.
Wie hat sich in dieser Zwischenzeit die Hezbollah, wenn man so will, verändert? Also haben Leute sich da aus dieser Gruppierung zurückgezogen oder sind es eher mehr Personen geworden, die sich so radikalisiert haben?
Das ist schwierig zu sagen. Da gibt es auch immer verschiedene Narrativen, was die Hezbollah selber über sich sagt, ist eben anders als was von außen, wie das von außen her eingeschätzt wird. Was es gibt, sind mehr so anekdotische Berichte, die eigentlich einen Unmut der Bevölkerung zeigen, eine Enttäuschung der eigenen schiitischen Anhänger der Hezbollah, dass jetzt schon wieder Krieg ins Land eigentlich gebracht wurde. Aber das in Zahlen zu messen, ist schwierig. Was auch eine Rolle spielen wird, ist, wer hilft beim Wiederaufbau. Einen großen Prozentsatz oder sagen wir einen großen Grund für die Treue, die viele Leute der Hezbollah entgegenbringen, ist, dass sie von ihnen versorgt wird. Dort, wo der libanesische Staat zu korrupt, zu arm, zu schwach ist, um sich eigentlich um seine Bürger zu kümmern. Wenn im Krieg oder in Konflikten Gebäude zerstört werden, wenn Hungersituationen herrschen, dann ist das die Hezbollah, die sich um ihre Leute kümmert und um ihre Anhänger und sich darum auch die Loyalität eigentlich von denen sicherstellt und nicht die Regierung, die das macht. wer jetzt beim Wiederaufbau hilft, der kann dann auf die Loyalität vom Volk zählen. Das heißt, es kann sein, dass wenn diese Wolle es schafft, den Leuten wieder zu helfen, dass viele bei ihr bleiben.
Und vielleicht etwas, wie nimmst du die Stimmung im Land ganz generell wahr? Wird das jetzt quasi von den Sunniten als ein schiitischer Konflikt wahrgenommen? Und die sagen, wir möchten eigentlich nichts mit dem zu tun haben? Oder was ist so die Not oder die Bedürfnisse der Bevölkerung? Ist man einfach müde vom Krieg ganz allgemein, egal ob es jetzt die christliche oder die muslimische Bevölkerung ist? Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort im Libanon ist wirklich oftmals auf fast jede Frage, kommt darauf an, wer oder mit welcher Gruppe du redest. Und ich würde sagen, ein großer Teil der Bevölkerung wünscht sich einfach Frieden, wünscht sich Stabilität, wünscht sich Wachstum und wünscht sich darum, eben nicht in irgendwelche Kriege mit einbezogen zu werden. Es gibt trotzdem einen großen Teil der schiitischen Bevölkerung, das sind eben die Hezbollah, das sind schiitische Muslime, die die Hezbollah unterstützen. Und ein großer Teil dieser Gruppe, würde ich sagen, steht hinter der Hezbollah und sieht das als nötig, was passiert. Sieht das als ein nötiges Leiden, das man erdulden muss. Und solange man nicht aufgibt, steht man dann am Schluss als Sieger da, aus der eigenen Perspektive. Natürlich gibt es in der christlichen und in der sunnitischen, das ist die andere große muslimische Gruppe in der Bevölkerung, gibt es viele Stimmen, die natürlich sich stark gegen den Krieg aussprechen. Und was aber das heißt für ihren Standpunkt oder ihre Meinungen zu dem, was im Iran passiert, ist nicht unbedingt das Gleiche, wie was sie denken, wenn es quasi um den Konflikt vor der Haustür geht, wenn das Sinn macht. Mhm. Ja. Aber ja, ich kann sagen, die Stimmung ist angespannt. Und sogar wenn da ganz verschiedene Meinungen zum Konflikt da sind und verschiedene Positionen von verschiedenen Gruppen, es schwebt immer im Hintergrund der Geist des Bürgerkriegs als eine Bedrohung, dass wieder ein Bürgerkrieg ausbricht. Es gab zwischen 1975 und 1990 einen Bürgerkrieg im Libanon, in dem die verschiedenen religiös-politischen Gruppen sich gegeneinander bekriegt haben. Und deswegen ist es öffentlich sehr schwierig, sich gegen eine andere Gruppe zu stellen. Und wenn das gemacht wird, zum Beispiel von Christen oder Sunniten, dann wird das oft nicht namentlich gemacht. Dann wird zum Beispiel auf ein Waffenmonopol der libanesischen Armee gepocht, aber man nennt nicht die Partei, die dem im Weg steht, bei Namen. Das wird dann mehr privat geäußert in den Hoffnungen, die Leute privat haben.
Also es kommt schon auch zu so einer Zuspitzung zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen im Libanon.
Ja, ich glaube, das ist niederschwellig auf jeden Fall so. Aber der große Wunsch für Frieden und ein Ende von Krieg dominiert schon und macht natürlich das prägt eigentlich, wie diese Gespräche ablaufen und wie man mit diesen Spannungen umgeht.
Und geht auch über religiöse Differenzen hinweg, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Also, dass da christliche und muslimische Gruppierungen zusammenarbeiten teilweise auch, um irgendwie zu versuchen, sich für Frieden zu engagieren.
Ja, das sind eigentlich die Momente, in denen die Libanesen gerne auf ihre Nationalität pochen, die sie eben als die im Alltag eigentlich nicht über der konfessionellen Identität steht, aber eigentlich das wäre, was die Gruppen einigen würde. Und dann sagt man zueinander, wir sind doch alle Libanesen und nicht nur Schiiten, Muslime, Christen und so weiter.
Ich habe vielleicht ein bisschen eine spezielle Frage, aber die Frage, wie oder mit welchen Bildern wird auch über den Konflikt oder den Krieg geredet? Weil Israel, Palästina, die Hamas oder dann auch der Iran haben ja oft in apokalyptischen Bildern, in biblischen Sprachbildern über den Krieg geredet. Und unterdessen spricht auch die USA mehr in dieser Metaphorik von einem heiligen Krieg. Wie wird im Libanon über diesen Krieg geredet? Was für Bilder? Also nimmt man das irgendwie als ein endzeitliches Szenario wahr? Oder ist es einfach Alltag? Krieg gehört zum Libanon, es ist so, wie es immer ist?
Ja, das ist eine spannende Frage und ich glaube, das kommt auch wieder darauf an, auf welche Gruppierung man das bezieht. Bei den Schiiten im Libanon wird weniger in die Zukunft eschatologisch geschaut, sondern mehr in die Vergangenheit. Man erinnert sich an Kerbala. Das ist die große Schlacht, die in der schiitischen Identität eigentlich diese Opferbereitschaft symbolisiert und die in der Geschichte der Entstehung des Schiitentums eine zentrale Rolle spielt. Da sagt man, ja, wir sind Schiiten, wir müssen leiden, wir haben gelitten und Widerstand, das gehört auch dazu, Leiden und Widerstand. Und jetzt sind wir auch diejenigen, die leiden müssen, aber wir werden Widerstand halten. Das gehört so ein bisschen zur Rhetorik. Bei den Sunniten bin ich mir nicht bewusst, dass da so ein religiöses, theologisches eigentlich Framing gebraucht wird. Bei den Christen betrifft das eigentlich nur die von den USA stark beeinflussten charismatischen Evangelikalen. Die haben eher so ein endzeitliches Verständnis. Das sind dann Dispensationalisten, die halt so ein Bild haben über die letzten Dinge, was geschehen muss, die Prophetien aus dem Alten Testament auf die jetzige Zeit so deuten, dass gewisse Dinge so geschehen müssen. Das ist aber eigentlich eine Minderheit innerhalb der Christen im Libanon. Ich kenne eine evangelikale Gemeinde, wo das von vorne so gepredigt wird. Aber bei den allermeisten anderen ist das weniger eigentlich ein Bild, das gebraucht wird. Allerdings kann man schon sagen, dass apokalyptisch schon in einer apokalyptischen Dimension eigentlich wahrgenommen wird, was passiert. Nicht im Sinne, dass die Welt endet, aber dass Welten ändern, weil allen klar ist, dass die Region nicht mehr so sein wird, wie sie einmal war, dass der Nahe Osten im Moment eigentlich neu konfiguriert wird und für viele einzelne Menschen, aber auch für gewisse Länder eigentlich die Welt, wie sie sie jetzt kennen, eigentlich nicht mehr so sein wird.
Was sieht man da an Dingen, die sich anbahnen oder Verhältnisse, die verschoben werden?
Ja, das ist die große Frage. Da gibt es ganz viele verschiedene Positionen und Theorien. Eben Israel sagt, sie möchten eigentlich gerne die Situation nachhaltig so verändern, dass für sie keine Bedrohungen mehr entstehen können. Das heißt vielleicht, dass die Grenzen im Libanon sich Stück für Stück verändern oder verschieben werden. Es kann sein, dass es eine dauerhafte Pufferzone gibt im Süden Libanons, die eigentlich eine de facto Annektierung eigentlich ist, so wie das die Palästinenser auch schon erlebt haben oder wie in Syrien in den Golanhöhen schon passiert ist. Es gibt da gewisse historische Urängste natürlich von den verschiedenen Minderheiten. Die Christen im Libanon, die fürchten, dass wenn die Schiiten besiegt werden, wenn die Hezbollah besiegt wird, gäbe es zwar Frieden im Libanon, aber wenn die schiitische Macht im ganzen Nahen Osten gebrochen wird, das heißt, wenn der Iran keine Rolle mehr spielt, dann ist das auch schlecht für christliche Minderheiten im Nahen Osten, weil dann eine absolute sunnitische Macht da ist. Und historisch gesehen ist eine sunnitische Dominanz nie gut für Minderheiten, nie gut für christliche Minderheiten. Und da ist von einer anderen Perspektive her halt trotzdem auch eine Angst, dass sich die Region so verschiebt, dass es da eine einzige sunnitische dominante Macht gibt, die vielleicht auch zum Teil ins Fundamentalistische dann reingehen kann. Und ein starkes sunnitisches, islamistisches Syrien macht dem kleinen Libanon als Nachbarn immer schon Angst.
Aber wie es genau weitergeht, ist natürlich noch nicht klar abzusehen, aber ja.
Nein, das ist nicht abzusehen. Also eben die Hoffnungen des libanesischen Staats sind auf Frieden, sind auf einen Waffenstillstand. Der Druck von außen ist, dass die libanesische Regierung mit ihrer Armee die Hezbollah aktiv entwaffnet. Das ist schwierig und die libanesische Armee hat auch einen großen Anteil an schiitischen Mitgliedern. Und das wäre dann Bruder gegen Bruder, Nachbar gegen Nachbar, Cousins, die sich gegenseitig eigentlich konfrontieren müssten. Und da ist halt schon wieder eben die Erinnerung an den Bürgerkrieg, die hochkommt. Und das ist das Szenario, das um jeden Preis absolut eigentlich vermieden werden will, dass Leute vermeiden.
Jetzt etwas, was du vielleicht schon angesprochen hast, aber wo ich gerne noch mehr dazu hören würde. Was ist die Rolle der Christen und der Kirche im Libanon in dieser aktuellen Situation?
Ja, die Christen sind natürlich wie alle anderen Teile der Bevölkerung betroffen von dem, was geschieht. Wie ich vorher schon gesagt habe, werden sie nicht direkt quasi angegriffen. Die Christen sind herausgefordert, Gastgeber zu sein in ihren Communities, wo sie leben, weil viele Binnenvertriebene zu ihnen flüchten. Es gibt da gewisse politische Gemeinden, die sich dem entgegenstellen, die blockieren, die keine Mietverträge für Schiiten genehmigen, weil sie nicht eben die Probleme zu sich in dem Sinn einladen wollen. Wir sehen aber auch, wie die Kirchenleitung eigentlich alle Oberhäupter der maronitisch-katholischen, der orthodoxen, aber auch der protestantischen Kirchen im Libanon sich für Neutralität einsetzen und eigentlich diese Berufung wahrnehmen, hier eigentlich Nächstenliebe zu zeigen und über die Konfession heraus eigentlich den Menschen zu dienen, der in Not ist. Und das ist im Libanon ein großes Zeugnis, weil historisch sich hier jede Gruppe nur um die eigenen Leute kümmert. Schiiten kümmern sich um Schiiten, Sunniten kümmern sich um Sunniten, Drusen um Drusen und Orthodoxe um Orthodoxe. Aber die Kirche hat hier eine Chance, eigentlich Nächstenliebe wirklich zu leben. Das, was Miroslav Volf als Embrace anstatt, wie sagt er das, Umarmung anstatt Ausgrenzung, sagt Miroslav Volf, ist die Reaktion eines Christen auf Andersartigkeit. Und das ist eine Chance für die Christen, das jetzt zu tun. Wir sehen, wie auch die evangelikalen Christen, zum Teil auch mit Hilfe aus dem Westen, mit Geldern, die fließen. Ich bin selber im Fundraising aktiv im Moment, um den Nöten vor allem von ihnen eben schiitischen eigentlich Nachbarn konkret zu helfen. Und das finde ich eine unglaubliche Chance. Es ist nicht einfach, aber es ist eine Chance, das, was man glaubt, wirklich in Taten eigentlich umzusetzen. Timothy Yoder nennt das Action Apologetics, also eine Apologetik der Aktion oder der Handlungen, in dem der Glaube eben gelebt wird und dadurch auch als eine attraktive und eine plausible Weltanschauung eigentlich dargestellt wird, indem dass das praktiziert wird, gelebt wird und eben vor allem in den schlimmen, schwierigen Situationen. Noch einen letzten Gedanken, den ich zu dem habe. Ich habe von einem libanesischen Theologen, Ziad Fahed, einen Artikel gelesen kürzlich, den er zum letzten Konflikt eigentlich geschrieben hat. Und er hat das genannt, er hat einen Begriff entwickelt, den er ein Sakrament der Proximität genannt hat. Also eigentlich ein Sakrament der Nähe. Und dass Christen berufen sind, ihr Zeugnis so zu leben, indem dass, wenn die Hilfsgüter ausgehen, wenn man nichts mehr zu geben hat, indem dass man bleibt, indem dass man da ist, indem dass man Herzen und Türen aufmacht, eigentlich diese Konkretisierung, diese Fleischwerdung, diese Inkarnation von Gottes Liebe gelebt werden kann. Und das ist meine Hoffnung für die Kirche im Libanon.
Wow, vielen Dank. Das kann zum wirklichen Hoffnungszeichen werden. Und du bist auch sicher tatkräftig da mit beteiligt. Ich finde es ein ganz, ganz starkes Zeugnis.
Gibt es da, nur ganz kurz, gibt es da auch Wege, wie wir die Kirche vor Ort oder dich da darin unterstützen können?
Ja, da gibt es Wege. Wir sammeln über die Schweizerische Missionsgesellschaft Spendengelder, die dann verschiedenen Projekten hier über die lokale Kirche dann eingesetzt werden. Die Kirche, in der ich aktiv bin, hier im Libanon, verteilt im Moment 200 heiße Mahlzeiten an Binnenvertriebene zum Beispiel. Da war ich sehr froh, dass ich das irgendwie organisieren konnte. Ich habe den Kontakt zu einer NGO herstellen können, die Mahlzeiten produziert und die Gemeinde kann die an Menschen in Not verteilen. Und wenn ich da so einen kleinen Beitrag leisten kann mit dem Connecten von verschiedenen Leuten, Organisationen, dann ist mir das eine große Freude. Vielleicht können wir auch einen Link reinmachen, wenn das jemand interessiert, wie man spenden kann. Und das ist auf jeden Fall eine große Not, auf die sich zu reagieren lohnt.
Vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Vielleicht als letzte Frage. Was willst du uns hier, die wir irgendwie im sicheren Westen, in der sicheren Schweiz sitzen, mitteilen? Wie wir die Lage im Libanon einordnen können, was wir wissen sollten?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass von Europa eigentlich mehr diplomatischer Druck eigentlich entwickelt wird für Frieden hier im Libanon konkret. Im Moment ist Frankreich der einzige Player, der versucht, eigentlich Friedensverhandlungen vorwärts zu bringen, der versucht, den libanesischen Staat und Israel an einen Tisch zu bringen, bisher noch nicht mit Erfolg. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Schweiz, dass die EU, dass andere Players in Europa eigentlich sich auch in das Gespräch einschalten würden und dass sie den Unterschied machen zwischen Hezbollah und Libanon. Wenn eine sogenannte Terrororganisation angegriffen wird, wie wir gesehen haben, betrifft das eben auch das ganze Land. Und da wünsche ich mir eigentlich ein größeres Verständnis und auch ein Bewusstsein, dass man halt mit Gewalt nur einen Zyklus von weiterer Gewalt eigentlich erzeugt und dass es keine dauernde Lösung ist, wenn ein Land das andere auch, sei es sozusagen präemptiv angreift. Und wir sind natürlich froh um Gebet. Uns ist bewusst, dass Gott Herzen verändern muss. Wir sehen, wir erleben, wie Leute aus der ganzen Welt für die Situation im Libanon beten. Und das ermutigt uns als Christen für unser Zeugnis hier. Und das ist auch unsere Hoffnung, dass Gott eingreift und das Weltgeschehen natürlich lenkt, seinen Absichten entsprechend.
Daniel, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für diesen sehr bewegenden Einblick in die Situation im Libanon, ganz besonders jetzt in Beirut, wo du zu Hause bist. Vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir alles Gute, Segen und Schutz in dieser schwierigen Zeit für dich und deine Familie.
Vielen Dank.